Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 259. Es ist Montagmittag im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Ein schöner Tag in Berlin. Das Fenster des Studios steht offen und wenn man genau hinhört, dann hört man gerade das Glockenspiel aus dem Tiergarten rüber. Man hört die Vögel, wenn man gut hinhört. Das Glockenspiel.
Europahymne ist es.
Das Carillon im Tiergarten neben dem Kanzleramt und vielleicht hört man auch mal ein Schiff dabei. Und wir haben das Fenster aufgemacht, weil wir tatsächlich zu viert im Studio sitzen. Stefan Detjen am Mikrofon und ich freue mich, dass wir uns hier wiedersehen.
Sebastian Engelbrecht ist dabei.
Moritz Metz.
Und Panagiotis Gavrilis. Moin.
Und ich muss jetzt dazu sagen, die drei sehen ein bisschen blass aus, haben inzwischen, glaube ich, ein bisschen ausgeschlafen und ich habe euch lange nicht gesehen. Wir haben intensiv kommuniziert, aber ihr wart wirklich sprichwörtlich abgetaucht in einer ungewöhnlichen Recherche, in einer sehr, sehr intensiven Recherche. Über mehrere Wochen habt ihr euch mit dem Thema China Science Investigation, das ist der Titel einer internationalen europäischen Recherchekooperation, an der wir uns hier aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio mit allen Programmen, dann unseren Social Media und Online-Angeboten am Ende beteiligt haben. Und die Frage war, wie arbeiten deutsche Hochschulen, deutsche Universitäten mit chinesischen Forschern vorbei? Und das Ergebnis war, es fließt, es wird Tür und Tor geöffnet letztlich, Sebastian, um militärisch nutzbares Wissen, sicherheitsrelevantes Wissen aus Deutschland, aus Europa nach China abfließen zu lassen. Und zwar ziemlich direkt in den chinesischen Militärapparat.
Jedenfalls können wir nachweisen, dass es wissenschaftliche Kooperationen gibt von Forscherinnen und Forschern an deutschen Universitäten, die mit Forscherinnen und Forschern aus China zusammenarbeiten. Häufig sind diese chinesischen Forscher in Deutschland präsent. Und sie arbeiten zusammen an wissenschaftlichen Aufsätzen, in denen sie oft Grundlagenforschung betreiben, Grundlagenforschung, die dann aber genutzt wird für zivile Projekte und auch nutzbar ist für militärische Projekte. Und das können wir dadurch nachweisen, dass es sich in vielen Fällen bei diesen Veröffentlichungen um Kooperationen mit chinesischen Militäruniversitäten handelt, nämlich mindestens in 230 Fällen.
Ja, genau. Wenn man es mal ein bisschen, ich sage auch nochmal eine Zahl, also wenn man das auf Europa guckt, dann sind es knapp 3000 wissenschaftliche Arbeiten, die zwischen europäischen und chinesischen Forschern entstanden sind. Und auf der chinesischen Seite sind es eben Unis, die dem Militär nahestehen. Und Sebastian, du hast die 230 gerade genannt. Das sind die 230, um die 230, die mit der NUDT entstanden sind. Und dann, das ist die National University of Defense Technology. Also das Wort Verteidigung steht schon im Namen drin. Und das sind eben die, die wir als ja relativ problematisch eben kategorisiert haben.
Das war immer nicht ganz einfach, bei diesen Papieren zu sagen, hat das jetzt ganz, ganz klaren militärischen Nutzen, sondern das sind oft Grundlagenforschungsartikel gewesen, wissenschaftliche Paper, die halt eben so in diesem wissenschaftlichen Betrieb entstehen, wenn Forschende zusammenarbeiten. Aber ganz klar war es dann eben bei solchen Forschungen, die dann diese NUDT betreffen. Also man kann sich so Videos angucken von so einer Art Hymne der NUDT. Und wenn man das tut, dann merkt man schon, was das für ein Militärapparat ist. Da sind echt viele Leute in Uniform auch unterwegs.
NUDT, also diese nationale Universität für Verteidigungstechnologie, genau. In China ist eine, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Universität, die wirklich auch unmittelbar in den Militärapparat Chinas eingebunden ist und dort als eine Spitzenuniversität, eine Elite-Universität gilt. Auch deswegen wahrscheinlich für viele deutsche Forscherinnen und Forscher interessant ist als Kooperationspartner. Und vielleicht sagt ihr nochmal ein bisschen ein Beispiel, um was für Grundlagenforschung es geht, die man dann am Ende für Militär- oder Überwachungstechnologien nutzen kann.
Also wir haben da viel Forschung angeguckt, viele Unis. Wir haben dann ein Beispiel gefunden, was ganz gut exemplarisch stand für das, was wir gefunden haben. Das war an der Universität Bonn. Und da sind halt im Zeitraum von ungefähr 10 Jahren mehrmals Forschende von der NUDT nach Bonn gekommen, um dort meistens so im Bereich Computergrafik, Robotik, künstliche Intelligenz zu arbeiten. Ein Professor von dieser Uni hat uns auch gesagt, in einem Hintergrundgespräch unseren KollegInnen vom Recherchepartner Korrektiv und Deutsche Welle, dass das wirklich Top-Leute sind. Also die sind richtig gut, die sind richtig smart und er hat auch nichts gegen denen, stand mit denen auch in einem guten Kontakt. Das Ding ist nur, die waren dann für einige Jahre in Deutschland, haben ihren Doktor gemacht, sind dann wieder zurückgegangen und natürlich wieder an diese Militäruniversität, wo der eine auch Professor ist. Das sind jetzt insgesamt 3 Fälle. Einer von diesen 3 ist noch in Deutschland, geht dann jetzt irgendwie im Herbst wieder zurück. Und da sieht man aber, dass es so eine Art System gibt, diese Menschen nach Deutschland zu schicken, sich dort weiterbilden zu lassen. Es gibt ja auch das Motto Wandel durch Austausch, das natürlich, ich glaube, vom DAAD mal geprägt wurde, was an dieser Stelle aber auch dann von den Unis auch immer wieder hervorgeholt wird, wenn es darum geht, wenn wir sie dann auch konfrontiert haben mit diesen Personalbewegungen, kann man sagen, mit denen sie erklärt haben, natürlich, wir wollen da auch in den Austausch treten an der Stelle, aber Problem ist, wie gesagt, das ist eine ganz klar militärische Uni und diese Forschung wird dort teilweise dann auch militärisch benutzt. Um ein Beispiel zu nennen, einer der Forschenden, die haben in Bonn viel zu Robotik gemacht, eben wie kann ein Roboter oder ein System, das kann auch ein fliegendes System letztlich sein, Bilder von einer Kamera mit Bilder von einem Laserradar so verknüpfen, dass es sich dann noch besser, zum Beispiel auf dem Campus der Uni Bonn, wo sie dann so Testfahrten gemacht haben, zurechtfindet. Einer dieser Forscher hat aber dann, als er wieder zurück war an der NUDT in China, dann auch Forschung gemacht, wie du mit Kamerabildern erkennen kannst, ob sich jemand versteckt. Also nicht nur, ob da Menschen auf einem Bild sind, von einer Gruppe, sowas gab es auch, eine Forschung am Fraunhofer-Institut mit der NUDT zusammen, sondern da geht es wirklich darum, um Camouflage. Also wie kannst du ein Tier, was sich versteckt, aber auch einen Menschen oder einen militärischen Menschen, dann erkennen auf einem Bild mit einem Machine-Learning-Algorithmus. Und da stand dann auch ganz klar dabei, ja, das hat auch militärischen Nutzen.
Die Hochschulen spielen diese Zusammenarbeiten, diese Kooperationen herunter, indem sie sagen, das sind gar keine Hochschulkooperationen, weil es keine Verträge gibt, die zwischen chinesischen Universitäten und deutschen gemacht werden. Aber wir können ja nachweisen, dass es die Kooperationen faktisch auf der Ebene der Forschung gibt, in Gestalt dieser wissenschaftlichen Aufsätze, wo dann häufig auch ein chinesischer Name und ein deutscher Name drunter steht. Insofern ist dieses Ergebnis unserer Konfrontation mit den Hochschulen eigentlich, fällt es nicht wirklich ins Gewicht.
Und gibt es ein Bewusstsein dafür, dass man sich da in ein problematisches Terrain geht, was du jetzt eben erzählt hast, Moritz, von dieser Forschung, Luftaufklärung, Camouflage, Objekte erkennen, kam mir sofort in den Sinn. Die Bilder, die wir jetzt aus der Ukraine sehen, die auch in sozialen Medien kursieren, wo wir Drohnen sehen, die nach unten schauen, Panzer erkennen und dann zielgerichtet die Bomben oder Raketen ins Ziel reinbringen. Also die Fantasie ist ja sofort da. Wir sehen da, wie sowas genutzt wird. Und natürlich spielt sicherlich auch der Krieg, die Erfahrung, Zusammenarbeit mit Russland eine Rolle, dass dieses Thema jetzt im Augenblick eine ganz besondere Brisanz bekommt, oder?
Ja, also diese Brisanz ist dadurch natürlich viel mehr gestiegen. Man guckt jetzt, sind deutsche Forschende so naiv, sich damit einzulassen? Man räumt jetzt alles, manches nochmal neu auf. Ich glaube, da blicken wir gleich nochmal mehr drauf, wenn wir über die politischen Reaktionen sprechen. Aber klar, viele von diesen Dingen, die da entwickelt wurden, werden vielleicht auch oder könnten auch im Krieg in der Ukraine jetzt auch schon eingesetzt werden. Da fliegen auch die Ukrainer mit Drohnen durch die Gegend und filmen dann da Sachen. Und das sind zum Teil nicht nur militärische Drohnen, sondern einfach nur so Hobbydrohnen, die man natürlich auch zu diesem Zwecke einsetzen kann. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, wie groß dieses Feld ist. Diese Grauzone, Dual Use, ist das jetzt militärisch einsetzbar oder nicht militärisch einsetzbar? Man kann das mit einem Dieselmotor vergleichen. Ist der Dieselmotor militärisch einsetzbar? Ja, auch, aber der steckt vielleicht nur in 1% der Fahrzeuge, wo er eingesetzt wird. Und im digitalen Bereich, gerade wenn es dann um solche Dinge geht wie künstliche Intelligenz oder ja, Bilderkennung und dann auch Quantencomputer, Quantenphysik, nochmal so ein Bereich, über den wir auch einiges gelernt haben, Panayotis, über Quantenphysik, da ist es noch viel weniger zu sagen. Das sind aber letztlich totale Schlüsseltechnologien, die wahnsinnig wichtig sind für die Weltherrschaft in Gänsefüßchen der Zukunft. Wir haben da ein ganz spannendes Hintergrundgespräch geführt mit einem Forschenden, der sagte, Quantentechnologie ist wirklich wie die Nukleartechnik der Zukunft. Wer das hat, der regiert später die Welt. Und es geht auch vieles in dem Bereich Quantentechnologie. Nur das war so kompliziert zu entschlüsseln, was da in diesen Papers drin stand, die auch mit der NUDT teilweise zusammen stattgefunden haben, dass wir uns das nicht alleine aufsatteln konnten, das dann zu dechiffrieren, ist das jetzt Dual Use oder nicht.
Panayotis, wir müssen gleich nochmal drüber reden, auch wie ihr da genau gearbeitet habt. Auch das ist interessant und werden dann natürlich auch darauf zu sprechen kommen, auch auf welche erstaunlichen, wirklich interessanten politischen Reaktionen wir seit der Veröffentlichung dieser Recherche letzte Woche gestoßen sind. Aber Panayotis, du wolltest nochmal was sagen zu der Frage, was ihr da eigentlich genau alles gesehen habt.
Ich würde vielleicht nochmal kurz ergänzen, warum ist das Ganze so wichtig? Weil wenn man sich China anschaut, und das ist auch, das muss man sich, dem muss man sich schon bewusst sein. China will im Bereich der Forschung, durch die Forschung an politische und militärische Macht kommen. Das Ziel ist selbst deklariert, bis 2049 die Nummer eins zu werden. Und um das zu verstehen, wie systematisch das ist, also die Regierung in China, das muss man nochmal erwähnen, die investiert dafür Milliardensummen, lockt über Talentprogramme die besten Forschenden und modernisiert ebenso auch die Armee mit Hochdruck. Und die Problematik ist eben dabei, dass sie bewusst diese Trennlinie zwischen militärischer und ziviler Forschung versucht zu verwischen. Und das muss man sich auch mal bewusst machen, dass Forschung in China ist nicht frei, sondern sie ist eben staatlich zentral gelenkt. Und weil du, Stefan, gefragt hast, wie reagieren die Unis? Also was wir gehört haben, und ich würde das jetzt so zusammenfassen, also zum Teil ist ein Bewusstsein da, aber ich würde schon sagen, zum großen Teil nicht. Also das Risiko wird dann, also wenn es erkannt wird, dann wird, oder andersrum gesagt, es wird häufig das Risiko runtergespielt, man ist sich dessen bewusst, man verweist auf die internen Prüfmechanismen, so nach dem Motto, wir haben das auf dem Schirm. Ich bin mir dessen aber nicht ganz sicher. Also wir haben auch von Sicherheitskreisen gehört, dass es da heißt, also der Hochschulbetrieb, der sei da naiv und blauäugig. Das sind häufig so Stichworte, die gefallen sind im Zuge unserer Recherche. Und deswegen ist das so wichtig, glaube ich, und die Recherche zeigt es, dass das, um dafür nochmal zu sensibilisieren, was sind eigentlich die Zusammenhänge? Die sind häufig nicht so einfach, aber ich glaube schon, dass sich der Hochschulbetrieb da ein bisschen zu einfach macht und sagt im Prinzip und auch darauf verweist, dass ja, die Forschung ist frei, die ist frei und das ist auch wichtig so, richtig so und wichtig. Aber ich glaube, man muss da nochmal gezielter und vielleicht ein bisschen sensibler drauf gucken. Und
interessant fand ich, dass ihr nicht nur diese individuellen Forschungspapiere, diese Forschungsbereiche angeschaut habt, mit den Unis gesprochen habt, sondern eben auch mit Experten, die eigentlich seit langem davor warnen, was da passiert und rausgearbeitet haben, das, was Panayotis jetzt gesagt hat, wie systematisch eigentlich die Abschöpfung von Wissen aus Deutschland, aus Europa, aus der westlichen Welt betreibt.
Ja, diese Experten haben uns nämlich gesagt, dass es genau dieselbe Blauäugigkeit ist, von der Panayotis eben schon sprach, die Deutschland in dem Zusammenhang der Russland-Krise jetzt an den Tag gelegt hat. Nämlich Handel durch Wandel, wir arbeiten gut zusammen und am Ende werden wir Kriege und unangenehme Auseinandersetzungen mit diesen Ländern vermeiden können, indem wir wirtschaftlich, wissenschaftlich zusammenarbeiten. Und da würde ich gerne nochmal auf dieses Thema, diesen Vergleich mit Russland zurückkommen, der hier schon mal kurz Thema war. Also wir haben eine bittere Lektion gelernt. Wir haben russisches Öl und Gas importiert und konnten dadurch den Ukraine-Krieg nicht verhindern. Und die Frage ist, ob es hier eine Analogie gibt, ob wir dieselbe Blauäugigkeit heute gegenüber China zeigen, die sich in mehreren Jahren oder Jahrzehnten, wenn China dann sozusagen die alleinige Weltmacht ist, ist ja ein Szenario, das denkbar ist, sich rächen werden und dass wir sozusagen unsere Abhängigkeit an unserer Abhängigkeit von China oder unserer Unterwerfung gegenüber China aber selber
das sagt arbeiten. Sagt ja was, die Frage richtet sich, erzählt ja dann aber auf die Motive Chinas. Also ist Xi Jinping, der in der Vergangenheit einen ganz anderen Kurs verfolgt hat als Wladimir Putin, der auf eine ganz andere Weise auch erfolgreich dabei war, China in die Modernität zu katapultieren, den Hunger im Land zu beenden, Hightech-Zentren in China zu errichten, Shenzhen, Universitäten, Spitzenforschungsinstitutionen, also China auch auf eine ganz andere Weise attraktiv zu machen, für nicht nur als Wirtschafts-, als Absatzraum für die deutsche Wirtschaft, sondern auch als Kooperationspartner. Das ist ganz anders, als das bei Putin war. Und was habt ihr rausgefunden, was für ein Bild könnt ihr zeichnen für die Motive, die dahinter liegen, die hinter dem Programm, kann man ja auch sagen, neoimperialen Programm von Xi Jinping liegen?
Das Motiv ist, derjenige, der Weltmarktführer ist technologisch, der kann auch Weltmarktführer militärisch werden. Ganz einfach. Also wer an der Weltherrschaft arbeitet, muss in der Technologie der Erste sein. Aber lass mich kurz nochmal auf diesen Vergleich zurückkommen. Ich glaube, der Vergleich oder die Analogie Russland und China ist so nicht erlaubt. Ich glaube, die Aggression Russlands ist eine viel schärfere, viel direktere, das haben wir in vielen Krisen in den letzten Jahren erlebt, viel stärker eine militärische, direkte Aggression gegen diverse Länder im russischen Kontext. Und in China haben wir es doch mit einer viel zivileren, viel stärker auf wirtschaftliche Zusammenarbeit, bedachten Macht zu tun, der es um wirtschaftlich orientierte Hegemonie geht. Und ich glaube, so fair müssen wir gegenüber China schon sein, diese Differenzierung zu machen.
Jetzt bist du ja in unserem Hauptstadtstudio, Stefan, der Außenpolitik-Experte. Wie würdest du das denn einschätzen? Ist da ein Bewusstsein da, auch auf Bundesebene?
Naja, es gibt einen Vergleich, den ich interessant finde, der mir auch immer wieder durch den Kopf geht, den ich erlebt habe bei der Begleitung von vielen, vielen Reisen von Politikerinnen und Politikern nach China, insbesondere Angela Merkel, aber auch andere. Und da hat es etwas gegeben, wo man eine bestimmte Parallele ziehen kann, nämlich das ist diese Erkenntnis, dass sich da politische Führungsfiguren verändert haben, dass da Erwartungen auch enttäuscht werden. Das war bei Putin so, den man eben lange als jemanden gesehen hat, der Russland auf einen Kurs der Annäherung, der friedlichen Kooperation mit dem Westen führt, von dem man erwartet hat, dass er letztlich ähnlich wie die chinesische kommunistische Partei einen Kurs fährt, der primär darauf abzielen wird, Russland wirtschaftlich zu stärken, möglicherweise mit der Eurasischen Wirtschaftsunion, eine Konkurrenzorganisation zur Europäischen Union zu bilden, die aber darauf abzielt, eben letztlich den Wohlstand des russischen Volkes zu heben, die Mittelschicht zu stärken in China. Das waren ja die Hoffnungen, die sich an Putin geknüpft haben und die dann enttäuscht wurden und die zerstört wurden dann letztlich mit der Annexion der Krim und jetzt endgültig mit dem Krieg, wo man gesehen hat, der zielt auf ein ganz anderes Programm der Stärkung, der neoimperialen Wiederbelebung einer russischen Weltmacht ab. Und das ist bei China, da gibt es eine Parallele, weil man natürlich auch China gesehen hat, lange als den großen Wirtschaftspartner, fasziniert gesehen hat diesen Aufstieg Chinas und dann verfolgt hat, wie mit Xi Jinping eine andere, eine neue Führungsfigur auftritt, die eine Agenda verfolgt, an der man sich hier noch abarbeitet. Was will der Mann eigentlich wirklich? Man sieht, wie die autoritären Elemente der kommunistischen Herrschaft in China massiv verstärkt. Das ist ja nicht nur bei den Uiguren so, sondern man sieht, wie er auch ein massives Aufrüstungsprogramm verfolgt. Die chinesische Flotte aufrüstet, die Dominanzansprüche im südchinesischen Meer militärisch unterstärkt. Das sieht man, das nimmt man wahr, nach meiner Beobachtung, mit großen Fragezeichen. Und ich glaube, da habt ihr mit der Recherche jetzt sozusagen auch nochmal ein Ausrufezeichen reingesetzt und gesagt, Vorsicht.
Interessant ist, wie die Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag von Systemrivalität spricht. Also China ist der Systemrivale. Aber der Absatz im Koalitionsvertrag ist relativ dünn, finde ich. Also da steht, dass man sich mit internationalen Partnern austauscht, wie man einen Weg findet und so weiter, mit China umzugehen. Und ich finde das auch im Zuge unserer Recherche, wenn man auch auf die politischen Reaktionen schaut, das, was wir von Seiten der Bundesregierung gehört hat, also wenn wir nochmal die zuständige Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger sich nochmal anhört, ich habe da einen Ton mitgebracht, dann ist das sozusagen, ich finde eigentlich relativ nichts aussagend, aber vielleicht hören wir mal kurz in den Ton rein.
Wir haben im Haus eine hohe China-Kompetenz und wir stehen auch bei den Hochschulen an der Seite mit Beratung. Wir selber als Haus verfolgen eine klare Zusammenarbeitsstrategie im Rahmen der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit. Und die Frage der Kooperation liegt natürlich auf der Ebene der Hochschulen.
Ja, das ist natürlich einfach jetzt wegturfen. Ja. Das ist Ländersache. Wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Ja, wir haben aber auch andere Reaktionen bekommen und interessant fand ich ja, dass es sozusagen zwei Ebenen gibt. Einmal eine Ebene von öffentlichen Reaktionen, aber dass man sehen kann, da ist hinter den Kulissen möglicherweise noch viel mehr los.
Ja, wir hatten ein Hintergrundgespräch mit einem deutschen Ministerpräsidenten und ein Hintergrundgespräch ist ein Hintergrundgespräch, deshalb können wir nicht sagen, mit welchem. Wir haben ihn gefragt, gibt es denn da bei Ihnen ein Bewusstsein für dieses Problem, dass da ein Abfluss von deutschem Know-how in Richtung chinesisches Militär läuft? Und da schwieg er erst und sagte dann, nein, dafür haben wir kein Bewusstsein. Davon waren wir ein bisschen überrascht, dass er so ehrlich war und dann auch gleich sagte, dass er sein Wissenschaftsministerium eingeschaltet habe. Die sollten sich jetzt mit dem Thema mal ernsthaft befassen. Und
nachdem er eure Reportage gehört hat.
Genau, also ganz aktuell.
Unseren Rechercheergebnissen Kenntnis genommen hat. Das war eine ganz unmittelbare Reaktion.
Er war dankbar für unsere Recherche und hat den Ball freundlich aufgenommen und wir haben uns natürlich gefreut.
Ähnliches haben wir auch festgestellt im Bundesland Sachsen-Anhalt, wo da durch eine Reportage der Mitteldeutschen Zeitung dann auch gleich was ins Rollen gekommen ist und auch da der Forschungsminister gleich gesagt hat, die wollen das mal ins Rollen bringen. Und auch in Stuttgart gab es regionale Berichterstattung. Das finde ich ganz spannend, dass sozusagen das dann an vielen Stellen, weil es eben Ländersache ist, jetzt dann nochmal genauer verfolgt wird. Und ich habe schon den Eindruck, da ist was ins Rollen geraten.
Und auch aus Hochschulen, die jetzt nicht unmittelbar angesprochen waren oder Bereichen, habt ihr nochmal Reaktionen bekommen?
Ich habe über Twitter eine Nachricht bekommen von einem Professor der LMU in München, der ist dort auch Lehrstuhlinhaber und Institutsleiter für Psychiatrie, der aber auch in den USA viel forscht. Und der, den habe ich gefragt, dann nochmal in einem O-Ton, ob denn er denkt, dass unsere Recherche sogar bis China reichen wird.
Absolut. Ich denke, dass die Chinesen ihre Augen und Ohren überall haben. Und ich denke, dass wir sehr, sehr, sehr naiv sind. Die Wissenschaftler am meisten und Politiker vielleicht auch ein bisschen.
Professor Thomas G. Schulze hat dann im Nachgang noch gefordert, dass zum Beispiel diese Stipendien mehr überprüft werden sollten. Das sind so CSC heißen die, China Science Council, glaube ich, Stipendien, wo sehr viele chinesische Studierende, und man muss auch sagen, dass die meisten ausländischen Studierenden in Deutschland aus China kommen, ist natürlich auch das größte Land der Welt, vielleicht liegt es auch einfach daran, aber auf jeden Fall, dass diese Studierenden ja letztlich eine Vorauswahl sind dessen, was der chinesische Staat, weil das untersteht auch dort dem Bildungsministerium in China, dieses Stipendium als Vorauswahl getroffen hat. Nur diese Leute, die sozusagen relativ systemtreu sind, wahrscheinlich werden dann nach Deutschland geschickt. Und da fordert Thomas G. Schulze, der Professor aus München, dass dieses Stipendiatenprogramm beendet werden solle und stattdessen die deutsche Bundesregierung oder die Länder mehr Stipendien bereitstellen sollen, dass sie sich dann vielleicht eher die chinesischen Studierenden aussuchen können, die man hier gerne hätte, mit denen dieser Austausch auch besser möglich ist.
Ich würde gerne noch ergänzen, eine halbpolitische Reaktion von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da haben wir mit der Präsidentin Katja Becker gesprochen und die tut eigentlich so, als gäbe es das Problem überhaupt gar nicht. Die sagt, wir haben ja da ganz hervorragende Prüfmechanismen bei der Wissenschaftsförderung, deshalb kann es das gar nicht geben, diese Zusammenarbeit mit dem chinesischen Militär. Wir haben da einen Kodex zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Wir haben einen Ausschuss zum Thema Dual Use, gemeinsam mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, und wir haben eine hauseigene Kommission für Ethik in der Forschung, und sie lässt nur eine ganz kleine Hintertür offen, dass da vielleicht doch ein Problem sein könnte, und hören wir mal auf Katja Becker.
Wir haben ein klares Regelwerk und im Rahmen dieses Regelwerkes kooperieren wir mit Ländern wie Russland oder China. Falls dieses Regelwerk im Rahmen der Verträge, die wir geschlossen haben, verletzt wird, beenden wir auch einmal Kooperationen. Was aber sehr, sehr selten geschieht, weil es ziemlich eng gestreckt ist und alle verantwortlichen Partner auf deutscher Seite, die Förderer, die Institutionen und auch die WissenschaftlerInnen selber sehr, sehr genau darauf achten.
Also aus der Sicht der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist das Problem eigentlich nicht wirklich vorhanden.
Aber ihr würdet entgegenhalten, ihr habt diese Liste von Papieren, auf denen ihr sagen könnt, so eng können die Grenzen für Forschung mit militärischer Nutzbarkeit nicht sein.
Ich wollte noch sagen, mehr Reaktionen haben unsere lieben Online-KollegInnen zusammengestellt auf deutschlandfunk.de/csi ist überhaupt die Seite, wo man zu dieser Recherche noch viel mehr Infos, Hintergründe und so weiter findet, Gespräche, aber eben auch ganz viele Reaktionen aus der Politik und Medien.
Vielleicht an der Stelle, uns interessiert natürlich auch, wenn Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da nochmal Hinweise oder vielleicht auch eigene Erfahrungen habt, viele von euch, von Ihnen, das wissen wir, sind selber an Universitäten, freuen wir uns über Reaktionen, über Hinweise. politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Aber was würdet ihr sagen? Welche Konsequenzen kann man noch ziehen, einfach Forschungszusammenarbeit mit China einzustellen? Das ist ja wahrscheinlich keine Lösung.
Naja, das hat sogar Kai Gehring von den Grünen, der Vorsitzende des Bildungsausschusses des Bundestages, in Erwägung gezogen. Lass uns mal in diesen O-Ton reinhören.
Wenn wir wissen, wie offensiv die Militärpolitik Chinas im südchinesischen Meer gegenüber seiner Nachbarn ist, dann kann man bei der Militärforschung in bestimmten Bereichen nicht miteinander kooperieren und muss sehr klar schauen, dort, wo es nicht verboten und ausgeschlossen ist, zu fragen, ist es ethisch vertretbar?
Aber nicht nur wegen Chinas Politik im südchinesischen Meer, auch wegen der Frage, wie nutzt China die Freiheit unserer Gesellschaft aus, die Freiheit der Wissenschaft und die Universalität der Wissenschaft, so wie viele Universitätsprofessorinnen und Professoren das hier in Deutschland verstehen. China stößt in diese Lücke rein, nutzt diese Freiheit aus und saugt Wissen ab zugunsten seines Militärs. Das ist problematisch, auch das ist ethisch problematisch. Und deshalb muss man die Frage zumindest mal gestellt haben, können deutsche Universitäten eigentlich diese Zusammenarbeit noch fortsetzen?
Und das ist dann das Interessante, auf welcher Ebene findet das dann auch statt? Macht man den Forschenden den Vorwurf und sagt, ey, ihr macht da wirklich was falsch? Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die selber forschen und Wissenschaftler sind und die sagen, ey, eigentlich läuft bei uns alles ganz harmonisch und wir wollen einfach nur forschen. Das ist ja auch was Idealistisches, das zu tun. Und wir wollen uns da nicht so sehr darum kümmern. Also es ist wahnsinnig schwierig, diesen Vorwurf überhaupt an der richtigen Ebene anzubringen. Auf jeden Fall nennen wir in unserer ganzen Recherche keine Namen, weil es geht da nicht um Einzelpersonen.
Ich glaube, was wichtig ist in dem Zusammenhang, also ohne China geht es nicht. Also das hat auch das Forschungsministerium gesagt, zum Beispiel globale Herausforderungen, Klimawandel. Da sozusagen, da ist der Tenor, wir brauchen, und die Bundesregierung, das hat sie auch mehrmals betont, sie setzt auf Kooperation und sagt auch, in der Klima- und Meeresforschung müssen wir sogar noch stärker mit China kooperieren. So, und ich glaube aber, was die Bundesregierung, sie zieht sich so ein wenig zurück auf die China-Kompetenz, die China-Strategie, die ist jetzt angekündigt, dass man die jetzt nochmal neu starten will. Das ist in Arbeit. Wann sie kommt, wird nicht gesagt. So. Und ich glaube, es reicht nicht aus, wenn man sich gerade die politische Verantwortung anschaut, es reicht nicht aus, wenn man sagt, wir beraten die Universitäten und das ist Ländersache. So. Die Forschenden sind dafür zuständig. Das ist natürlich richtig aufgrund der rechtlichen Verankerung. Natürlich ist es Ländersache, natürlich sind am Ende auch die Forschenden dafür verantwortlich, aber was wir auch im Zuge unserer Recherchen auch verstanden haben und herausgefunden haben, es braucht einen viel, viel besseren Informationsaustausch. Es braucht mehr Plattformen, es braucht mehr Geld dafür, dass man überhaupt weiß, mit wem forsche ich da eigentlich auf chinesischer Seite zusammen. Also da ist auch viel Unwissen dabei. Also diese China-Kompetenz, glaube ich, ist schon sehr zentral, dass man strukturell mehr Wissen, mehr Information fördert und das dann gebündelt auch den Unis zur Verfügung stellt. Weil ich glaube, sozusagen da gibt es einen Anknüpfungspunkt, wo man ganz viel noch machen kann.
Und ein anderer Punkt ist auf jeden Fall auch das Geld. Also ich habe es ja mit dem Stipendium schon angesprochen. Ich glaube, eine Motivation für die Universitäten, diese Forschenden einzuladen, ist halt einfach auch, dass sie da Top-Leute für lau kriegen, die dann bei ihnen forschen, die das Renommee der Uni erhöhen. Aber Geld spielt auch eine Rolle bei diesen ganzen Fördereinrichtungen, zum Beispiel der Alexander von Humboldt-Stiftung, Sebastian, mit der wir ja auch gesprochen haben und die sich des Problems auch so teilweise erst bewusst sind. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, die sind sich des Problems nicht bewusst. Es ist unterschiedlich. Es gibt wirklich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, obwohl es sehr kluge Menschen sind, die sehr blauäugig in diese Sache reingehen und gar nicht kapieren, wie ihre Wissenschaftsfreiheit da missbraucht wird. Es gibt andere, die die finanziellen oder personellen Ressourcen Chinas attraktiv finden. Und dann gibt es auch sicherlich welche, die das Risiko einfach verdrängen und einfach die Freude an ihrer Wissenschaft, der Freude nachgehen.
Ich würde einen Punkt noch ergänzen, weil der, ich finde, dann auch wichtig ist, wenn man sich ganz konkret anschaut, das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, das muss nicht nur Waffenexporte genehmigen, haben wir jetzt ja gerade aktuell auch in der Debatte, wenn es um die Ukraine geht, sondern auch, wenn sicherheitsrelevantes Wissen das Land verlässt. So, aber beim Export dieses akademischen Wissens liegt die Verantwortung, da ist es wieder, komplett bei den Forschenden. Und die müssen sozusagen selbst prüfen, oh, ist das okay, das ist Grundlagenforschung, aber könnte sie eventuell militärisch genutzt werden? Das liegt komplett in der Verantwortung der Forschenden. Also wenn sie eine E-Mail verschicken oder mit sensiblen Forschungsergebnissen die Ergebnisse über eine Cloud hochladen. Grundlagenforschung, muss man sagen, zu exportieren bedarf keiner Genehmigung aufgrund der Wissenschaftsfreiheit. Aber hier sieht man auch, dass sozusagen die Forschenden selbst vor Ort entscheiden, okay, kann das eventuell militärisch genutzt werden? Und wenn ich forsche und ich habe Gelder bekommen, vielleicht sage ich im Zweifelsfall auch, nee, ich glaube nicht, das wird schon okay sein. Und ich glaube, da ist auch ein strukturelles Problem, dass die Forschenden am Ende vielleicht auch ein Stück weit alleine gelassen werden.
Also wir sehen, da geht es um harte Regelungen, aber da geht es ganz besonders, glaube ich, tatsächlich um Bewusstseinsbildung, darum, auf ein Problem aufmerksam zu machen. Und deshalb, glaube ich, war diese Recherche so wichtig und deshalb hat sie auch diese Reaktionen erzeugt. Jetzt reden wir nochmal über die Recherche und fragen nochmal, wir haben das gesagt, wir haben mit Partnern zusammengearbeitet. Das ist eine neue Form des Arbeitens, haben wir in den Medien immer wieder gesehen, dass wir erleben, da treten Rechercheverbünde auf. Das haben auch wir jetzt gemacht, mit Partnern gearbeitet und recherchiert. Was war das für eine Zusammenarbeit?
Das ist ein Fall von wunderbarer Synergie, wenn man auf einmal mit Menschen zusammenarbeitet, die natürlich auch sehr erfahren sind in der investigativen Recherche, etwa mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv, das in Deutschland arbeitet, mit der in den Niederlanden ansässigen Wirtschaftsjournalistenplattform, die auch stark investigativ arbeitet, Follow the Money, mit der Süddeutschen Zeitung und mit der Deutschen Welle. Das war ein sehr synergetisches, sehr intensives gemeinsames Arbeiten. Auch sehr kommunikationsintensives gemeinsames Arbeiten.
Das manchmal, du warst nicht mehr in allen Chats.
Ja, also, und der Moritz hat da am allermeisten kommuniziert.
Und wenig geschlafen.
Das und weiß wenig ich. Geschlafen.
Die Nachrichten kamen bis in den frühen Morgen und die späte Nacht rund um die Uhr.
Das war wirklich ein Kraftakt, den wir da geleistet haben. Nicht nur bei uns, aber auch bei uns. Für uns war das natürlich auch eine große Herausforderung, dieses ganze Wissen einerseits erstmal zu begreifen, zu bündeln. Wir hatten da eine Datenbank mit zigtausenden von Einträgen. Dann haben wir versucht, das immer weiter runterzufiltern.
Das muss man genau erklären, in denen was drin war. Was hattet ihr da für Datenbestände?
In denen, das war, also letztlich hatte Follow the Money, das ist unser Rechercheführer von diesem gesamten Projekt. Das sind insgesamt 11 europäische Medien, die da zusammengearbeitet haben. Und die haben von Lens.org, das ist eine Datenbank, da gibt es Patente und wissenschaftliche Arbeiten. Und davon haben die alle Papiere genommen, die aus einer Zusammenarbeit mit deutschen und chinesischen Hochschulen oder Forschern entstanden sind. Das heißt, die haben die genommen, wo beide Länder im Titel standen, Universitäten. Das wurde dann wieder abgeglichen mit einer anderen Datenbank, dem sogenannten ASPI-Tracker aus Australien. Der verfolgt, welche Universitäten aus China, und das wird teilweise auch verschleiert, eng mit dem Militär zusammenarbeiten. Und da gibt es dann so verschiedene Abstufungen. Und da wurde dann nur noch, am Ende haben wir dann nur noch die genommen, die mit dieser National University of Defense Technology zusammenarbeiten, NUDT, um das sozusagen irgendwie in den Griff zu bekommen, diesen riesigen Berg von Daten. Und dann haben wir uns diese Studien genauer angeguckt, haben ein bisschen Häufchen gebildet und geguckt und das mit extra ExpertInnen nochmal abgeglichen.
Die haben das europaweit abgeglichen. Ich glaube, du hast nur Deutschland gesagt, aber die haben geguckt, wie sozusagen, welche Papiere sind zwischen europäischen Unis entstanden und eben.
Genau, und wenn man sich dann anguckt, RTL News zum Beispiel aus den Niederlanden, die berichten ganz ähnliche Dinge über die Zusammenarbeit mit dieser NUDT-Forschung auch in den Niederlanden. Ich glaube, Niederlande, die sind auch auf Platz 3, was die Anzahl der europäischen Kooperationen angeht, nach Großbritannien und nach Deutschland in Europa.
Und das muss man vielleicht nochmal sagen, so eine Zusammenarbeit funktioniert so. Das war mir dann auch wichtig, dass natürlich vereinbart wird, man recherchiert gemeinsam, man geht gemeinsam in diese tiefen Datenbestände rein, führt auch gemeinsam Interviews, da hat jeder beigetragen. Ihr habt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, auch unseren deutschen Medienpartnern von der Süddeutschen Zeitung und der Deutschen Welle, Interviews geführt. Aber was dann daraus entsteht, die Texte, das ist wiederum in der Verantwortung eines jeden einzelnen Medienpartners. Ihr habt als sozusagen als grundlegenden Textkorpus mit unserer Hintergrundredaktion eine lange Sendung für die Deutschlandfunkreihe Hintergrund gemacht und dann letzten Donnerstag im Programm in vielen kleineren Beiträgen und Live-Gesprächen über dieses Rechercheprojekt berichtet. Also auch für uns, auch für mich, der ich das begleiten konnte, war das eine total interessante Form der Arbeit, euch zu sehen, wie engagiert und mit wie viel Energie ihr daran gearbeitet habt, was ihr rausgefunden habt und was ihr auch an Diskussionen, an politischen Reaktionen angestoßen habt. Und insofern ist das ein Thema, das uns ganz bestimmt weiter beschäftigen wird. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Also auch nochmal an der Stelle vielen Dank dafür. Das war der Politik-Podcast 259 aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wie gesagt nochmal, Reaktionen gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns drüber. Tschüss.
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 Ciao.